Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, ich möchte heute mit euch über einen Moment der absoluten Maßlosigkeit nachdenken. Ein Moment, der eigentlich so gar nicht in unsere durchgeplante, effiziente Welt passt. Hören wir dazu auf das Evangelium nach Markus im 14. Kapitel. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Öls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat mein Begräbnis im Voraus gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Wenn wir uns diesen Text ansehen, befinden wir uns unmittelbar vor der Passionsgeschichte. Die Luft ist bereits dick von Verrat und Todesdrohungen. Jesus ist Gast bei Simon, dem Aussätzigen. Schon der Ort ist eine Provokation. Ein Geheilter oder ein immer noch Unreiner? Jedenfalls ein Randständiger. Mitten in dieses Essen platzt eine Frau. Sie sagt kein Wort. Sie tut etwas, sie bringt ein Alabastergefäß mit, sie öffnet es nicht vorsichtig, sie zerbricht es. Der Duft muss den Raum innerhalb von Sekunden gefüllt haben. Sie gießt das Öl über Jesu Haupt. Sofort regt sich Widerstand. Die Jünger, Markus spricht von einigen, rechnen sofort nach. Sie kalkulieren, sie empören sich über die Vergeudung. Stellt euch diesen Raum in Hause Simons einmal bildlich vor. Es ist ein Ort der Gegensätze. Da sitzen die Gerechten, die Jünger, die theologisch Versierten, an einem Tisch mit einem, der als aussätzig gilt. Ein Mann, der die Ausgrenzung am eigenen Leib erfahren hat. Die Luft ist schwer vom Geruch des Essens, vom Staub der staubigen Straßen Bethaniens und vielleicht auch von der unausgesprochenen Angst, den die Schatten des Verrats werfen bereits ihre Schatten voraus. Und dann dieses Geräusch. Das harte, klirrende Zerbrechen des Alabasters. Alabaster ist kostbar. Man öffnet solche Gefäße normalerweise mit äußerster Vorsicht. Doch diese Frau bricht es radikal in zwei. In diesem Moment bleibt das Lachen in den Kehlen stecken, das Klappern des Geschirrs verstummt. Und dann flutet der Duft den Raum. Nadel riecht intensiv, fast betäubend süß, erdig und schwer. Dieser Geruch ist so mächtig, dass man ihn nicht ignorieren kann. Er klebt an den Kleidern, er dringt in jede Pore. Es ist eine ästhetische Überwältigung, die sofort Unbehagen auslöst. Warum? Weil dieser Duft den Tod ankündigt, aber wie ein Fest riecht. Die Jünger reagieren mit dem Einzigen, was ihnen in dieser peinlichen Berührung bleibt: mit kalter Arithmetik. Sie fangen an zu rechnen, um die Emotion zu ersticken. Sie flüchten sich in die Moral der Armenpflege, um der schieren Wucht dieser verschwenderischen Liebe zu entkommen. Doch Jesus nimmt sie in Schutz. Er deutet ihre Tat als prophetisches Handeln, eine Salbung zum Begräbnis. Sie hat getan, was sie konnte. In diesem einen Satz liegt für mich das Zentrum dieser Erzählung. Jesus gibt ihr damit eine Art Absolution, aber nicht im Sinne einer magischen Sündenvergebung, sondern als Anerkennung ihrer ganzen Existenz. Er sieht sie an und sagt im Grunde: Das hier ist genug. Es ist völlig ausreichend. Mehr will ich gar nicht. Am Ende sagt Jesus diesen erstaunlichen Satz: Wo das Evangelium gepredigt wird, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Wir werden sehen, ob wir herausfinden können, weshalb das so ist. Lassen wir uns die Details zunächst einmal auf der Zunge zergehen, denn in ihnen steckt die ganze theologische Sprengkraft. Der Wert des Öls. Markus spricht hier von echter, kostbarer Narde. Nardenöl wurde aus den Wurzeln einer Pflanze gewonnen, die im Himalaya wächst. Das war damals ein absolutes Luxusgut. Importiert über Tausende von Kilometern. Die genannten 300 Silbergroschen, Denare, entsprechen in etwa dem Jahreslohn eines Tagelöhners. Stellt euch das vor, jemand nimmt ein ganzes Jahreseinkommen, ein kleines Vermögen, das vielleicht die Altersvorsorge oder der Brautschatz war, und gießt es in einem einzigen Moment aus. Es ist weg, verdunstet. Einmaliger Wohlgeruch, dann Stille. Die Peinlichkeit der Tat. Warum sind die Umstehenden so wütend? Es ist nicht nur das Geld. Es ist die Schamlosigkeit dieser Zuwendung. In einer orientalischen Tischgesellschaft des ersten Jahrhunderts war das Verhalten der Frau ein massiver Bruch der Etikette. Eine Frau dringt in den Männerkreis ein. Sie berührt Jesus. Sie zerstört ein wertvolles Gefäß. Das Zerbrechen signalisiert, dieses Gefäß wird nie wieder für etwas anderes genutzt werden können. Diese Frau handelt irrational. Sie folgt nicht der Vernunft, sondern einem Impuls der Liebe. Und das ist den Vernünftigen peinlich. Liebe, die sich so radikal zeigt, wirkt oft deplatziert. Sie stört die Ordnung. Sie stört die Diakoniesitzung, Gesundheit, in der gerade über die Verteilung von Ressourcen an die Armen debattiert wird. Um die Tiefe dieser Provokation vollends zu begreifen, hilft uns ein Blick auf das, was wir im Griechischen unter Liebe verstehen. Wir unterscheiden klassisch zwischen drei Arten. Da ist der Eros, das leidenschaftliche Begehren, das den anderen besitzen will. Die Philia, die freundschaftliche Verbundenheit, die auf Gegenseitigkeit und gemeinsamen Werten beruht. Und schließlich die Agape, die uneigennützige, schenkende Liebe, die wir oft als das Markenzeichen des christlichen Glaubens bezeichnen. Doch wir begehen oft den Fehler, die Agape zu einer rein abstrakten, sauberen Angelegenheit zu machen, eine Art distanzierte Nächstenliebe aus dem Lehrbuch. Die Frau in Bethanien korrigiert dieses Bild radikal. Ihre Tat zeigt uns, wahre Agape ist verschwenderisch und zutiefst leiblich. Sie ist kein bloßer Gedanke und kein bloßes Gebet. Sie riecht, sie schmiert, sie kostet ein Vermögen. Sie ist die Liebe, die sich nicht schont, die nicht rechnet, wie viel Hingabe gerade noch vernünftig wäre. In dieser Szene verschmelzen die Grenzen. Der Eros der Hingabe, die Philia der tiefen Verbundenheit und die Agape der absoluten Selbstverschwendung werden eins. Diese Frau liebt Jesus nicht nur im Geist, sondern mit ihren Händen, mit ihrem Besitz und mit den Sinnen aller Anwesenden. Sie erinnert uns daran, dass Gott in Christus nicht als Idee zur Welt kam, sondern als Körper. Und dass unsere Antwort auf diese Liebe ebenso körperlich, ebenso unvernünftig und ebenso großzügig sein darf. Wir leben in einer Welt der Optimierung. Wir fragen, was bringt das? Lohnt sich der Aufwand? Ist das nachhaltig? Sogar unsere Frömmigkeit wirkt oft zweckorientiert. Wir beten, damit es uns besser geht. Wir spenden, damit die Not gelindert wird. Das ist alles richtig und gut. Aber die Frau in Bethanien lehrt uns etwas anderes. Sie lehrt uns die Heiligkeit der Verschwendung. Wahre Liebe rechnet nicht. Wer liebt, der fragt nicht, reichen auch 5 Rosen oder müssen es 11 sein? Wer liebt, der schenkt 11 Rosen oder sogar noch mehr, weil das Maß des Herzens nicht die Waage ist. Gott selbst ist ein Verschwender. Schauen wir uns die Schöpfung an, Millionen von Galaxien, die kein Mensch je sehen wird. Tausende von Blumenarten in tiefsten Dschungeln, die nur für einen Tag blühen. Gott hätte die Welt auch effizienter bauen können, in funktionalem Grau. Aber er hat sie im Überfluss geschaffen. Und Jesus, er verschwendet sich selbst. Am Kreuz gibt er nicht ein bisschen von sich. Er bricht sein Leben wie das Alabastergefäß. 300 Denare sind nichts gegen das, was Gott hier einsetzt. Die Frau in Bethanien erinnert uns daran, dass Gott in Wahrheit ein heiliger Verschwender ist. Sie spiegelt mit ihrem Öl nur das wider, was sie bei Jesus ständig erlebt hat. Denken wir an sein erstes Wunder bei der Hochzeit zu Kana. Da geht der Wein aus, eine peinliche Situation für das Brautpaar. Jesus hätte nun einfach genug Wein herbeischaffen können, damit das Fest gerade so zu Ende geht. Doch was tut er? Er verwandelt Wasser in 6 Steinkrüge voll Wein, insgesamt etwa 600 Liter. Und nicht irgendeinen Wein, sondern den besten. Das ist ökonomischer Unsinn. Wer braucht am Ende eines Festes noch 600 Liter Spitzenwein? Niemand. Aber die Liebe fragt nicht nach dem Bedarf, sondern nach der Freude. Das ist das Übermaß des Reiches Gottes. Oder schauen wir auf die Speisung der 5000. Die Menschen haben Hunger. Die Jünger wollen sie wegschicken. Wieder diese Logik des Mangels. Jesus aber lässt das Brot und die Fische austeilen. Und am Ende, es werden nicht nur alle satt, sondern es bleiben 12 Körbe voll übrig. Warum diese Reste? Warum diese Vergeudung von Lebensmitteln? Weil Gott kein Gott, das gerade so ist. Die 12 Körbe sind das sichtbare Zeichen dafür, dass Gottes Gnade immer größer ist als unser Hunger. Vielleicht am eindrücklichsten ist aber die Verschwendung, die Jesus in seinem Alltag betrieb. Seine unermüdliche, fast unvernünftige Geduld. Er verschwendet Zuwendung an die Ausgestoßenen, die Aussätzigen und die Suchenden wie Nikodemus, für die er sich immer wieder viel Zeit nimmt. Er investiert jahrelang in seine Jünger, die ihn am Ende doch fast alle im Stich lassen. Rein strategisch gesehen war Jesu Wirken eine einzige Fehlkalkulation. Er hätte sich die wichtigen Leute suchen müssen, die Multiplikatoren, die Mächtigen. Stattdessen verliert er sich an die Geringsten. Er investiert sein ganzes Leben in eine Sache, die am Kreuz scheinbar in einem totalen Bankrott endet. Wo erleben wir das heute? Vielleicht dort, wo eine Mutter oder ein Vater zum 10. Mal in der Nacht aufsteht, um das weinende Kind zu trösten, obwohl sie am nächsten Morgen um 6 Uhr zur Arbeit müssen. Rational gesehen unvernünftig. Emotional gesehen die einzig mögliche Antwort der Liebe. Oder dort, wo jemand einen sterbenden Freund wochenlang begleitet, ihm vorliest, seine Hand hält, obwohl der Kranke es vielleicht gar nicht mehr bewusst wahrnimmt. Was bringt das? Fragen die Effizienzapostel. Die Liebe antwortet, es bringt alles, denn es ehrt die Würde dieses Menschen. Sie hat getan, was sie konnte. In diesem Satz liegt eine fast revolutionäre Milde Jesu. Wir leben heute oft unter dem Diktat des immer mehr und der totalen Verantwortung. Wir meinen, wir müssten nicht nur unseren Job perfekt machen, sondern gleichzeitig das Klima retten, die Gemeinde sanieren und die Weltpolitik korrigieren. Das ist unser modernes religiöses Programm, eine Utopie, die uns oft erschöpft und leer zurücklässt. Jesus bricht dieses Programm auf. Er würdigt hier nicht das Größtmögliche, sondern das Mögliche. Er befreit die Frau und uns von der Last, perfekt sein zu müssen. Ihr Handeln hat keine magische Wirkung. Sie verhindert seinen Tod nicht. Sie ändert die politische Lage nicht. Aber sie ist in diesem einen flüchtigen Moment ganz da. Das ist die Heiligkeit des Augenblicks. Treue im Kleinen statt Verzweiflung am Großen. Es ist genug, wenn wir das Alabastergefäß unserer Aufmerksamkeit für den Menschen öffnen, der jetzt vor uns steht. Wer 11 Rosen schenkt, rettet nicht den globalen Blumenhandel, aber er rettet den Nachmittag eines geliebten Menschen. Jesus sagt uns, hör auf, dich an deinem Idealbild zu messen. Tu, was du kannst. Das ist völlig ausreichend. Ja, liebe Gemeinde, wir könnten nun mit einer gewissen Wehmut auf diese Geschichte blicken. Wir könnten sagen, wie schön wäre es gewesen, dabei zu sein. Wie gerne hätte ich mein Bestes gegeben, um diesem Jesus einmal physisch gegenüberzustehen, ihn zu berühren, ihm meine Liebe zu zeigen. Doch Jesus ist nicht mehr leiblich unter uns. Er sitzt nicht mehr an unseren Tischen in Bethanien. Oder etwa doch? Der junge Theologe Dietrich Bonhoeffer hat uns hier eine der kühnsten Entdeckungen in der modernen Theologie hinterlassen. Er prägte die Wendung Christus als Gemeinde existierend. Das ist kein bloßes Wortspiel. Bonhoeffer meint damit, Christus ist nach seiner Auferstehung in Himmelfahrt nicht in eine ferne himmlische Isolationsstation entschwunden. Er hat vielmehr eine neue Form der Existenz angenommen. Er ist jetzt die Gemeinde. Er ist der kollektive Leib, in dem er in der Welt gegenwärtig bleibt. Was bedeutet das konkret für uns? Es bedeutet, dass die Grenze zwischen Jesus damals und wir heute aufgehoben ist. Wenn wir uns als Gemeinde versammeln, wenn wir füreinander einstehen, dann ist das nicht nur ein Treffen von religiös interessierten Menschen, es ist der Ort, an dem Christus real existiert. Wenn wir also fragen, wo ist heute das Haupt, auf das wir das Öl gießen können, dann zeigt Bonhoeffer auf den Nächsten. In seiner Doktorarbeit Sanctorum Communio schreibt er, dass der andere Mensch für mich zum Christus wird. Das ist die radikale Pointe. Christus begegnet mir im Gewand des anderen. Und hier schließt sich der Kreis zu Jesu eigenen Worten in Matthäus 25. Was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Die Frau in Bethanien hat das Öl auf das Haupt des historischen Jesus gegossen. Wir aber sind gerufen, unser Öl auf das Haupt des Christus, der als Gemeinde existiert, zu gießen. Das Nadenöl der Gegenwart. Das bedeutet, wenn wir heute Liebe üben, verschwenderisch, fantasievoll, zärtlich, dann ist das kein Ersatz für die Liebe zu Gott, sondern es ist die Liebe zu Gott. Wenn wir eine Gemeinde sind, in der jemandem, der am Boden liegt, mit einer fast unvernünftigen Großzügigkeit wieder aufgeholfen wird, dann salben wir Christus. Wenn wir als Gemeinde Zeit und Geld verschwenden, um Räume der Geborgenheit für die zu schaffen, die nirgendwo sonst willkommen sind, dann zerbrechen wir das Alabastergefäß. Da, wo wir nicht nur Dienst nach Vorschrift tun, sondern mit einer zärtlichen Fantasie dem Schmerz des anderen begegnen, da folgen wir der Frau von Bethanien nach. Christus ist nicht weg, er ist hier. In der Gestalt deines Nachbarn, in der Gestalt der Weinenden, in der Gestalt der Suchenden. Die Gemeinde ist der Ort, an dem die heilige Verschwendung der Liebe weitergeht. Wir sind der Leib, der heute gesalbt werden will. Und wir sind die Hände, die das Öl vergießen. Liebe Gemeinde, wir haben oft Angst, uns zu verschenken. Wir haben Angst, am Ende mit leeren Händen dazustehen. Aber die Frau aus Bethanien zeigt uns, nur das, was wir weggeben, behält seinen ewigen Wert. Nur die Liebe, die sich verschwendet, bleibt im Gedächtnis Gottes. Ich möchte schließen mit den berühmten Worten des Dichters Erich Fried. Sie fassen das Geheimnis von Bethanien und das Geheimnis unseres Glaubens besser zusammen, als jede lange Predigt es könnte. Es ist die Antwort auf alle, die einwenden, dass diese Art von Liebe doch unvernünftig oder lächerlich sei. Was es ist? Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Gehen wir hinaus in diese Woche, lassen wir die Rechenmaschinen im Kopf öfter mal ausgeschaltet. Suchen wir nach Gelegenheiten für ein bisschen heilige Verschwendung. Denn Christus fängt in den kleinen Verschwendungen an zu leuchten. Amen.